6.12.2025. 0 Uhr. Was steckt hinter den Friedensverhandlungen für die Ukraine? Wir wissen nicht, was in Washington gesagt wurde, aber wir können annehmen, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine gegenüber entschieden geblieben sind, auch wenn sie nicht riskieren wollten, die atlantische Solidarität zu zerstören. Thierry-Messan präsentiert hier, was in dieser verrückten Woche passiert ist. Um die Friedensverhandlungen zur Ukraine in der vergangenen Woche zu verstehen, muss man zunächst einmal die Falschmeldungen aus der Mainstream-Presse ausblenden. Entgegen ihrer Behauptung durften die Europäer nie an den Genfer Gesprächen teilnehmen. Von Thierry-Messan. Quelle Voltaire-Netzwerk. Paris, Frankreich. 2. Dezember 2025. JWD. Zum Bild. Screenshot. Quelle Voltaire.org. Um seine MAGA-Bewegung zufriedenzustellen, muss Präsident Donald Trump die Wirtschaftskraft seines hochverschuldeten Landes wiederherstellen und gleichzeitig den atlantisch orientierten Flügel seiner Geldgeber beschwichtigen. Steve Witkoff und Jared Kushner haben bereits Vereinbarungen mit Präsident Wladimir Putin getroffen. Die von Mario Rubio geleiteten Verhandlungen sind lediglich ein Ablenkungsmanöver. Fortsetzung Text. Man soll sich auch an das erinnern, was ich letzte Woche erklärt habe: Europäische Regierungen haben kein Interesse an Frieden, sie fürchten ihn sogar. Er würde zweifellos ihren eigenen Untergang herbeiführen. Es ist daher kein Zufall, dass die deutsche, britische und französische Presse behauptete, der Genfer Friedensplan sei ein europäisches Dokument. Sie hat es so oft gesagt, dass wir diese Lüge selbst aufgegriffen haben, bevor wir sie korrigiert haben. Mit diesen Vorbemerkungen setzen wir jetzt den Verlauf der Ereignisse fort. Als der von den Vereinigten Staaten und Russland in Florida ausgearbeitete Friedensplan bekannt wurde, präsentierten die hörigen Kommentatoren ihn als ungeheuer prorussisch. Die Genfer Verhandlungen. Die Ukrainer haben darum gebeten, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten einen Gegenvorschlag zu entwerfen. Am 23. und 24. November fanden in Genf Gespräche statt. Doch am 22. November gaben Europäer der EU sowie die Briten, Norweger und Japaner, die alle am G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Johannesburg teilnahmen, eine gemeinsame Erklärung ab. Darin heißt es: Wir sind bereit, uns einzusetzen, damit der zukünftige Frieden dauerhaft bleibt. Wir sind uns über das Prinzip einig, dass Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen. Wir sind auch besorgt über die vorgeschlagenen Beschränkungen der ukrainischen Streitkräfte, die die Ukraine für zukünftige Angriffe anfällig machen würden. Wir wiederholen, dass die Umsetzung von Elementen, die die Europäische Union und die NATO betreffen, die Zustimmung der EU bzw. NATO-Mitglieder erfordern würde. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich schickten daher Diplomaten ins Intercontinental Hotel, wo die US- und ukrainischen Delegationen untergebracht waren. Sie konnten miteinander sprechen, wurden aber nicht zu den Verhandlungen zugelassen. Das am Ende der Gespräche verteilte Dokument greift nur die Argumente der Ukraine auf. Es ist nicht mehr von der Entnazifizierung der Ukraine die Rede, noch von der Neutralität des Landes, noch von der Teilnahme der EU an ihrem Wiederaufbau. Aus russischer Sicht ist das Dokument daher inakzeptabel. Als er seine Arbeit der Presse präsentierte, sagte US-Außenminister Marco Rubio nur, dass sich die Lage zum Besten entwickelte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Ukraine die Rückeroberung von durch Russland besetzten oder befreiten Gebieten aufgegeben und akzeptiert hatte, dass sie international als russisch anerkannt würden. Die Koalition der Willigen. Am 25. November traf sich die Koalition der Willigen, die am 1. März 2025 von General Petr Pavel, dem tschechischen Präsidenten und ehemaligen Vorsitzenden des NATO-Militärkomitees, und von Keir Starmer, dem britischen Premierminister, per Videokonferenz einberufen wurde. Der Begriff Koalition der Willigen bezieht sich auf Präsident George Bush und seine nationale Sicherheitsstrategie von 2002. Damals ging es darum, die Alliierten, außer Jacques Chiracs Frankreich und Gerhard Schröders Deutschland, zusammenzubringen, um in den Irak einzufallen. Diese Koalition behauptete, das Völkerrecht zu vertreten. Dazu hatte das Vereinigte Königreich offiziell viele Fakenevs veröffentlicht, die später Gegenstand der Arbeit der Kommission von Sir John Chilcot wurden. Das Vereinigte Königreich hatte gleichermaßen viele Fakenevs veröffentlicht und heimlich Drohnenflüge über belgische, dänische, estnische, norwegische, polnische und rumänische Flughäfen organisiert. Es hatte den kleinen und verzweifelten Nationen seine eigenen Experten vorgeschlagen und ihnen seine Antworten gegeben. Es hatte sie somit davon überzeugt, dass Russland einen Angriff auf die Europäische Union vorbereitete. Erinnern wir uns, dass das Vereinigte Königreich auf dem NATO-Gipfel in Wales, 2014, eine kleine NATO innerhalb der NATO geschaffen hat, die Joint Expedition Arüforke, JEF. Sie bestand aus Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, den Niederlanden und Schweden und stand unter britischem Kommando. Diese Mini-NATO setzte die Operation Nordic Warden ein, als Schäden an einem Unterseekabel in der Ostsee, dem Estlink 2, gemeldet wurden. Die Mitgliedstaaten haben nicht nur vergessen, dass es die Ukrainer und oder die US-Amerikaner waren, die die Nord Stream Pipeline sabotierten, sondern sie glaubten, dass der Schaden an diesen Kabeln von den Russen verursacht worden sein könnte. Am 5. November 2025 assoziierte das Vereinigte Königreich die Ukraine mit dieser Joint Expedition Arüforke, JEF, obwohl sie kein NATO-Mitglied ist. Das Treffen der Koalition der Willigen am 25. November wurde gemeinsam von Emmanuel Macron, Präsident Frankreichs, Keir Starmer, Premierminister des Vereinigten Königreichs, und Friedrich Merz, Bundeskanzler Deutschlands, geleitet. Es sei darauf hingewiesen, dass wenn 38 Staaten, die NATO und die EU, daran teilnahmen, George Soros durch die Mazedonierin Radmila Ekerinska, stellvertretende Generalsekretärin der NATO, vertreten war. Präsident Macron skizzierte die Linie mit den Worten, alle Teilnehmer sollten vereint bleiben, um einen gerechten, würdevollen und dauerhaften Frieden für die Ukraine zu unterstützen, der ihre Souveränität bewahren und ihre langfristige Sicherheit gewährleisten würde. Premierminister Starmer war wachsam hinsichtlich verlässlicher Sicherheitsgarantien und der Stärkung der ukrainischen Luftabwehr. London, das keine Konfrontation mit Russland angehen will, hofft, es hinter einem eisernen Vorhang zu isolieren, wie es Winston Churchill während Fultons Rede erreicht hatte. Abschließend begrüßte Kanzler Merz eine gemeinsame Position der USA, der Ukraine und der EU und betonte, dass nun Verhandlungen mit Russland stattfinden müssten. Die Willigen hörten einen Bericht über die Genfer Verhandlungen, an denen nur die Vereinigten Staaten teilgenommen hatten. Die Telefonüberwachungen. Am 25. November veröffentlichte die Wirtschaftspresseagentur Bloomberg das Transkript eines Telefongesprächs zwischen Steve Witkoff, Donald Trumps Sondergesandtem, und Yuri Ushakov, dem ehemaligen russischen Botschafter in Washington, der später Wladimir Putins diplomatischer Berater wurde, das am 14. Oktober ohne ihr Wissen aufgezeichnet wurde. Diese demokratische Nachrichtenagentur veröffentlichte auch das Transkript eines weiteren Gesprächs, diesmal vom 29. Oktober, zwischen demselben Ushakov und Kirill Dmitriev, Putins Sondergesandtem, der ihn während der Verhandlungen in Florida vertreten hatte. Sofort bezeichnete Kirill Dmitriev diese zweite Abhöraktion als gefälscht. Der erste Anruf war ein Vorschlag von Witkoff, Präsident Putin solle einen 20-Punkte-Plan entwickeln, der an Präsident Trumps Plan für Gaza orientiert ist. Der zweite Anruf implizierte, dass Russland eine große Rolle im Friedensplan Floridas gespielt hatte. Diese beiden Gespräche, die von einem Geheimdienst abgefangen worden waren, dienten dazu, den Eindruck zu erwecken, der Florida-Plan sei allein von Russland entworfen worden. Jeder, der weiß, wie solche Verhandlungen geführt werden, kann darüber jedoch nur erstaunt sein. Sie lassen absolut nicht den Schluss zu, dass Witkow ein russischer Spion ist, sondern nur, dass er seinen Schob gemacht hat. Man muss den Plan nur lesen, um festzustellen, dass er vorsieht, dass Russland 100 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine ausgeben wird, und dass er die Oblast Odessa nicht als russisch anerkennt, obwohl dies den Antrag Transnistriens auf Austritt aus Moldawien und seinen Beitritt zur Russischen Föderation erlaubt hätte. Laut dem Wall Street Journal vermitteln diese Abhörprotokolle nicht nur ein verzerrtes Bild der Verhandlungen, sondern lassen auch das Wesentliche außer Acht. Am 7. August soll Steve Witkow die Koalition der Freiwilligen darüber informiert haben, dass Präsident Putin bereit sei, auf Cherson und Saporischschja zu verzichten, wenn die Ukraine die Annexion des gesamten Donbass, einschließlich des winzigen noch ukrainischen Teils, anerkenne. Die Europäer sollen diese Affären skeptisch zurückgewiesen haben, da sie überzeugt waren, dass Russland die gesamte Ukraine erobern und anschließend die Europäische Union angreifen wolle. Niemand weiß, welcher Geheimdienst diese Abhöraktionen mehr als einen Monat vor ihrer Veröffentlichung durchgeführt hat, aber unsere Blicke richten sich spontan auf die Ufer der Themse. Bei einem Besuch in Kirgisistan erinnerte Präsident Wladimir Putin daran, dass das Abhören von Telefongesprächen in seinem Land eine Straftat sei. Die belgische Weigerung, blockiertes russisches Geld zu stehlen. Am 27. November schrieben der belgische Premierminister Bart De Wever und die Clearingstelle Clearstream zwei Briefe an die Europäische Kommission. Sie erklärten ihr, dass sie entschieden gegen eine Beschlagnahmung der 215 Milliarden Dollar eingefrorenen russischen Vermögen seien. Fast alle Experten sind der Meinung, dass die Umwandlung dieser eingefrorenen Vermögenswerte in Reparaturdarlehen einer Beschlagnahme gleichkäme. Nur britische Experten sagen, dass es Dummheit sei, dies mit Diebstahl gleichzusetzen. Es stimmt, dass laut einer Studie des norwegischen Instituts für internationale Angelegenheiten, NUPI, mit der dadurch verursachten Flüchtlingsmigration eine Niederlage der Ukraine für die Europäische Union doppelt so kostspielig wäre wie die Fortsetzung der aktuellen Situation. Wenn sich nichts ändert, wird die Ukraine spätestens Ende Juni zahlungsunfähig sein. Der Sturz der ukrainischen Präsidialverwaltung. Am 28. November, während das Weiße Haus den nicht gewählten Präsidenten Volodymyr Zelensky zu einem Treffen mit dem gewählten Präsidenten Donald Trump in Washington einlud, durchsuchte das ukrainische National-Anti-Korruption-Büro, NABU, unterstützt von den 80 vom Außenministerium bereitgestellten US-Inspektoren das Haus von Andriy Yermak, dem allmächtigen Leiter der Präsidentenverwaltung. Wenn die Presse nur eine Durchsuchung von Yermaks Büros angekündigt hatte, dann war es sein Zuhause, das die Ermittler von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr auf den Kopf gestellt haben. Sie beschlagnahmten dort eine große Anzahl von Mobiltelefonen. Der Angeklagte trat sofort zurück und entging so einer Zensur durch das Parlament, die Verkhovna Rada. Er gab seine Entscheidung in einem Brief an die New York Post bekannt. Er schrieb: Ich wurde entweiht, und meine Würde wurde nicht geschützt, obwohl ich seit dem 24. Februar 2022 in Kiew bin. Deshalb möchte ich Zelensky keine Probleme bereiten, ich gehe an die Front. Ich bin angewidert von dem Schmutz, der mir entgegengebracht wird, und noch mehr angewidert von der mangelnden Unterstützung derjenigen, die die Wahrheit kennen. Also, einerseits sprach 4 Tage zuvor Marco Rubio in Genf noch mit Andriy Yermak, und andererseits eliminierten die Ermittler seines US-Außenministeriums denselben Andriy Yermak aus dem politischen Leben. Dank des Krieges und Volodymyrs Zelenskys Bipolarität war Andriy Yermak, der rechtlich nur die Nummer 2 der Zivilisten war, der mächtigste Mann des Landes geworden. Laut den Nabu-Ermittlern war er es, den die korrupten Alibaba nannten, der Mann, der alle Bestechungen und Unterschlagungen koordinierte. Wenn er des Diebstahls von rund 100 Millionen Euro aus Energieverträgen beschuldigt wird, soll er doch in Wirklichkeit Milliarden Euro aus dem Rüstungsbereich gestohlen haben. Nach vielen anderen soll nun auch Selenskys Parteistellvertreter Juri Kamelschuk auf der Flucht sein. Zur gleichen Zeit reiste am 28. November Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident und persönliche Freund von Wladimir Putin und Donald Trump, offiziell in den Kreml, um die Lieferung russischer Kohlenwasserstoffe an sein Land zu besprechen und inoffiziell die Kontakte zwischen Washington und Moskau fortzusetzen. Er wurde von Markel Biro, seinem nationalen Sicherheitsberater, begleitet, während Präsident Putin von Nuri Ushakov, seinem diplomatischen Berater, begleitet wurde, dessen Gespräch mit Steve Witkoff belauscht worden war. Die Reise von Premierminister Orban nach Moskau verletzte die Solidarität der Europäischen Union, entsprach jedoch dem Freifahrtschein, den ihm Präsident Donald Trump gewährt hatte, um über die Lieferung von Kohlenwasserstoffen an sein Land zu verhandeln. Rückkehr nach Florida. Laut einem Dekret des nicht wiedergewählten Präsidenten besteht die ukrainische Delegation, die an den Friedensgesprächen in Florida teilnehmen wird, aus 9 Personen, darunter der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umerov, auf der Flucht in Katar, der Leiter des Militärgeheimdienstes, General Kirill Butanov, der stellvertretende Leiter der SBU General Oleksandr Poklad und der Chef des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, der integralnationalistische General Andriy Natov. Es ist jedoch nicht unmöglich, dass Andriy Yermak an der Reise teilnehmen wird, obwohl er bereits zurückgetreten ist. Rustem Umerov, der zuvor den ukrainischen Staatsfonds leitete, war kurz vor den Gesprächen in Florida in die Vereinigten Staaten gekommen. Er unterhielt sich mit Kaspartel, dem Direktor des FBI. Höchstwahrscheinlich ist Umerov ein Agent der CIA, der für den Abgeordneten Mustafa Abdülkemil Cemiloglu, alias Mustafa Tsemilev, tätig war. Es ist wahrscheinlich, dass er eine Einigung mit dem US-Justizsystem erzielt hat. Er war es, der Steve Witkoff versicherte, dass Selenskyj den Florida-Plan akzeptieren würde. Die Tatsache, dass er an diesem Wochenende die ukrainische Delegation anführt, nachdem er bereits nach Katar geflohen ist, scheint darauf hinzudeuten, dass Washington alle Karten in der Hand hat. Letzte Aufwärmrunde. Zum Zeitpunkt unseres Schreibens ist aus dem Treffen in Washington nichts durchgesickert. Am 30. November jedoch rief Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, Volodymyr Selenskyj an. Sie versicherte ihm, dass die Ukraine trotz der Beschießung ihrer Energiezentren durch die russische Armee standhaft bleiben müsse. Dann rief ihn auch der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, an. Es scheint, dass er weniger begeistert und sich gegenüber der US-Unterstützung vorsichtig zeigte. Schließlich lud Emmanuel Macron, der französische Präsident, seinen nicht wiedergewählten Amtskollegen ein, am nächsten Tag, dem 1. Dezember, nach Paris zu kommen. Er wird nur die Illusion aufrechterhalten können. Am 17. November hatte er tatsächlich pompös Dokumente für den Verkauf von 100 Rafale-Flugzeugen, samt T-Luftverteidigungssystemen, modernen Radaren zur Luftverteidigung, Luft-Luft-Raketen und gelenkten Luftbomben an die Ukraine unterzeichnet. In Wirklichkeit handelte es sich dabei nicht um Verträge, sondern um Absichtserklärungen. Die Finanzierung dieser wundersamen Verkäufe war nicht gesichert, und die Rafale-Herstellung durch das Alt Aviation könnte erst nach 5 oder 10 Jahren beginnen. Währenddessen werden Steve Witkoff und Jared Kushner im Kreml sein. Tirümesan. Autor Tirümesan. Übersetzung Horst Frohlich. Korrektur lesen Werner Leuthäuser. Dieser Beitrag ist unter Lizenz der Creative Commons. Tirümesan ist politischer Berater, Gründer und Präsident vom Voltaire-Netzwerk Rise auf Voltaire. Letztes französisches Werk Sos nos Oeufs, du 11 September à Donald Trump. Link zum Originaltext mit weiteren Leseempfehlungen bei voltairenet.org. Hier.